Okay, jetzt sind wir beim Thema Ostern, Power, Energie, Kraft. Und ich bin dankbar bei den 650 Quadratmetern, die ich da jetzt zu bearbeiten habe, dass ich eben so Akkusachen habe, wo es einfach ganz anders der Griff ist. Da geschehen Dinge, die man mit eigener Muskelkraft, wo man sich sehr, sehr schwer tut. Und das ganze Geheimnis ist Energie. Da ist Sonnenlicht in diesem kleinen Akku drin und das lässt man los, wenn man den Schalter drückt und dann kommt die volle Power rein. Ich habe mir da noch eine Kettensäge gekauft und noch verschiedene Dinge werden kommen, ein Hochentaster, einfach damit das Leben leichter wird. Und ich möchte heute Morgen über die Kraft der Auferstehung mit euch nachdenken. Ostergeschichten kennen wir ja aus Johannesevangelium, aus Lukas, aus den verschiedenen Evangelien, aber ich schaue heute mal mit euch in den Epheserbrief rein. Da ist am Ende vom ersten Kapitel auch die Rede von der Auferstehungskraft. Und mein Thema heute Morgen ist Leben zu Gottes Ehre in der Kraft der Auferstehung. Also keine Palmsonntagspredigt, sondern eine Osterpredigt. Und ich hoffe, dass ihr, wenn ihr hier rausgeht, dass ihr so geladen seid wie mein Akku. Den habe ich heute früh nochmal geladen, damit das auch funktioniert. Aber das Gute ist, dass wir nicht auf Akkus angewiesen sind, sondern wir werden entdecken, diese unendliche Kraft Gottes wirkt seit der Auferstehung Jesu Christi in seiner Gemeinde, in uns, in dieser Welt. Leben in der Kraft der Auferstehung nach dem Epheserbrief. Wer von euch war schon mal in Ephesus? Okay, doch einige. Ist beeindruckend. Also wer noch nicht war, auch wenn ihr den Erdogan nicht mögt, geh mal hin. Also wir hatten ja vor 3 Jahren 10 Wochen mit dem Wohnmobil in der Türkei. Und das war für mich eine der schönsten Zeiten, nicht nur wegen der Landschaft und der alten Steine, sondern auch die Kraft des Evangeliums zu sehen, wie in den ersten Jahrhunderten das Evangelium die damalige Welt aus den Ankern gehoben hat und Gott Neues gemacht hat dort in Kleinasien, wie das früher hieß. Und das hier ist ein Foto von Ephesus. Ephesus war die Nummer 4 in den Großstädten der damaligen Zeit. Also der Rom war die größte Stadt, dann war Alexandria und Antiochia, wo Paulus und Barnabas zuerst die erste Gemeinde außerhalb von Jerusalem da gestartet haben. Und Ephesus war Nummer 4 und Ephesus war eine Power City. Da waren alle möglichen Mächte, ökonomisch war Ephesus eine der blühendsten Städte überhaupt. Das war dem Hafen geschuldet und dass mehrere östliche Straßen, Handelsrouten an diesem Hafen dann geendet haben. Und dann ging es weiter nach Rom, all diese wertvollen Dinge, die da aus Indien und China und sonst wo kamen. Die waren damals schon verbunden und Ephesus war reich aufgrund seiner wirtschaftlichen Lage, eben als Handelsplatz, wäre vergleichbar wie Amsterdam, Rotterdam, Hamburg, aber viel größer. Also Nummer 4, wie gesagt, wirtschaftliche Superpower. Es war die Stadt der Artemis, der Fruchtbarkeitsgöttin. Noch früher hieß die Astarte, damals Artemis, die Römer haben sie dann Diana genannt. Vielleicht in eurer Bibel habt ihr gelesen, dann der Aufstand der Goldschmiede. Also da habe ich gelesen, dass 10.000 Menschen, der Silberschmiede, nicht Goldschmiede, sondern Silberschmiede, 10.000 Menschen haben dort in Ephesus Arbeit gehabt, indem sie kleine Nachbildungen von dieser Artemis gemacht haben. Das waren riesen, wie sagt man, Pilgerstädte, also wo die Leute von nah und fern kamen, weil dort war Kraft, das wusste man. Die Artemis, viele denken, das sind viele Brüste, aber das sind Stierhoden, die da vorne so runterblubbern, diese runden Dinger. Also das war der Inbegriff von diesem Astarte-Baalskult, Fruchtbarkeit, gab es Tempel, Prostitution, außenrum, alles, was so eine Großstadt hat. Also Ephesus, Power City, was Wirtschaft angeht, was religiöse Kraft und Macht angeht. Bevor die Römer kamen, habe ich gelesen, hatte Ephesus gar keine eigene Armee, weil sie so stark in diese Kraft dieser Artemis vertrauten. Die wird uns bewahren. So eine Megacity ohne Armee, muss man sich vorstellen, ist schon enorm, welche spirituelle Kraft dort war. Und es war noch ja, die Stadt der Zauberei. Wir lesen dann ja in Apostelgeschichte 19, als Paulus auf seine zweiten Missionsreise nach Ephesus kam, war sehr lange dort, am längsten von all seinen Aufenthalten in Korinth war er 18 Monate, in Ephesus fast 3 Jahre. Und da wurde er mit verschiedenen Dingen konfrontiert und diesen Mächten, auch diesen unsichtbaren Mächten, da war ein, Paulus hat geheilt und es heißt sogar, dass Leute sein Schweißtuch nahmen und legten es Kranken auf und die wurden gesund. Also da war wirklich diese dunkle Macht und dann die Macht des Evangeliums, die Macht Gottes, die durch Paulus da hineinkam. Und dann sind da verrückte Sachen passiert und Aufruhr in der Stadt. Und da waren dann 7 Söhne eines jüdischen hohen Priesters, die waren alles Zauberer. Die haben ihr Geld verdient, indem sie durch Beschwörungen Menschen heilten, von Dämonen befreiten. Und die haben mitbekommen, was Paulus da macht, dass da Menschen umkehren zu Jesus, dass Menschen frei werden, dass Menschen gesund werden. Und dann haben die gesagt zu den Dämonen, waren bei einer Austreibung, ihr Dämonen fahrt aus im Namen von diesem Jesus, den Paulus hier sagt. Und dann kommt dieser Dämon und packt sie und sie müssen nackt und verletzt aus diesem Haus fliehen. Also da sehen wir einen Power-Encounter zwischen der unsichtbaren Welt, zwischen der Welt Gottes, die da hineinkommt und dem, was durch Paulus da hinkommt. Es kommt später dann auch zu einer Wirtschaftskrise, weil das Evangelium so stark wird, dass die Leute diese Silberstatuen von der Artemis nicht mehr kaufen. Also da wurden so viele berührt vom Evangelium, dass eine Wirtschaftskrise kam, dass da Leute arbeitslos wurden. Wer Apostelgeschichte kennt, 19 gelesen hat, was passiert dann? Also da ist der Vorsteher der Silberschmiede-Gilde, der wiegelt die ganze Stadt auf und sagt, der Paulus, der kommt und der tut die Diana verunglimpfen, unsere große Göttin, unsere Artemis. Und dann wird ein Riesenaufruhr, das Amphitheater in Ephesus, was heute noch steht, 21.000 Menschen, das war voll mit Leuten und die haben 3 Stunden geschrien, 2 Stunden haben sie geschrien, groß ist die Artemis, groß ist die Diana von Ephesus. Also da war eine mächtige Stadt in Aufruhr und es heißt dann dort, dass eben viele zum Glauben kamen und es heißt dann auch, dass die Zauberei getrieben hatten, öffentlich ihre Zauberbücher zusammengetragen haben und haben die verbrannt. Und da heißt, der Wert dieser Bücher war, wer weiß es, 50.000 Drachmen. Also man ist anzunehmen, dass 1 Drachme damals ein Tageslohn von einem Tagelöhner war. 50.000 mal 150 Euro sind wir bei 7,5 Millionen. Also dieses Evangelium, was durch den Paulus nach Ephesus in diese Großstadt wie Tokio, London, New York kam, hat diese ganze Stadt auf den Kopf gedreht. Und diese Zauberer, die Jesus begegnet waren, haben ihren Einkunft praktisch, das war ihre Lebensgrundlage, haben die da öffentlich verbrannt und haben von dieser Sache Abstand genommen. Also da hat das Evangelium eine Megacity wie London oder Paris oder New York auf den Kopf gestellt. Alles, was vorher da an Machtspielen war, ist irgendwie durcheinander gekommen und da drin ist eine kleine Gemeinde entstanden. Paulus hat fast 3 Jahre dort in so einer gemieteten Schule, in der Mittagspause wahrscheinlich, wenn die Leute ihren Mittagsschlaf machten, hat er dann Räume gemietet und hat die Menschen dort gelehrt, waren ja viele unterwegs. Und von dort aus sind dann all die Gemeinden entstanden, die wir in den Sendschreiben sehen. Die 7 Gemeinden in den Sendschreiben, in der Offenbarung, das sind alles Gemeinden um Ephesus herum. Und jetzt, das war ungefähr so zwischen 52 und 55, wo Paulus in Ephesus war. Und der Epheserbrief, wo wir uns jetzt da das Ende vom 1. Kapitel anschauen wollen, der ist ungefähr im Jahr 60 bis 62 geschrieben, also 5 bis 8 Jahre später. Und Paulus saß im Gefängnis. Er war die Gefangenenbriefe, Epheser, Philipper, Kolosser und Philemonbrief. Das sind die vier Briefe, die Paulus aus dem Gefängnis schreibt. Und das müssen wir auch im Hintergrund haben, dass jemand, der selber in Ketten ist, wie er von der Kraft und der Macht Gottes redet. Das war jetzt erstmal Einführung, Vorbereitung. Was Gott durch Paulus gewirkt hat, das habe ich gerade erzählt. Und der Epheserbrief, es gibt ja Briefe, wo Paulus konkrete Probleme anspricht. Also Korintherbrief, da war Unordnung in der Gemeinde und Paulus muss da Klarheit schaffen. Aber der Epheserbrief, der ist wie, wenn du auf der Zugspitze bist und dann rundum Blick hast. Er geht praktisch mit der Drohne nach oben und zeigt den Ephesern, worum es wirklich geht. Die scheinen sehr schnell vergessen zu haben, was Gott mit ihnen machen will. Das war, wie gesagt, 5, 6 Jahre her, wo diese gewaltigen Dinge passiert sind. Und jetzt muss Paulus ihnen diesen Brief schreiben, dass wir hatten ja neulich den, wie hieß er, Lukas Arends? Nicht Herbst, Arends. Nee. Jonas Arends, der hat ja auch von der Brille geschrieben, dass wir die Brille brauchen, um richtig zu sehen, und auch dieses Bild gebraucht Paulus. Hier die Eingangsverse vom Epheserbrief, dieses große Lob Gottes für seine Gnade an uns, dass er uns vor Grundlegung der Welt in Christus erwählt hat, dass er uns erlöst hat, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, dass ein Erbe auf uns wartet. Also dieser ganz große Bogen. Und dann komme ich jetzt zu den Versen 16 bis 20, dann kommt noch bis 23. Das ist so der Gegenstand heute Morgen meiner Osterpredigt, vorgezogene Osterpredigt. Und Paulus sagt da: Ich höre nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Da sind wir wieder bei dieser Brille. Wahrheiten, Dinge über Gott, die sie scheinbar vergessen hatten. Damit ihr erkennt, und jetzt die drei wichtigen Dinge, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Das ist das, was das Evangelium bringt. Es gibt Menschen Hoffnung, dass ihr erkennt, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Darüber wird in Deutschland gar nicht mehr gepredigt. Es hieß ja früher immer, ihr Christen seid Jenseitsvertröster, und wir haben das ganz gelassen. Aber wenn wir uns die Bibel anschauen, dann ist das, was wir hier mit Gott erleben, ist ein Anfang von dieser Herrlichkeit bei Gott im Himmel. Und wenn wir davon bestimmt sind, unser Leben, dann lebe ich hier anders. Wenn ich weiß, was im Himmel sein wird, dann tue ich die Zeit, die Gott mir hier schenkt, anders verbringen. Und viele von uns haben vergessen, die Herrlichkeit seines Erbes, das, was Gott für dich bereitet hat, können wir ein eigenes Thema mal drüber machen und auch über die Hoffnung. Aber heute Morgen, weil eben nächsten Sonntag Ostern ist, geht es dann über diese Auferstehungskraft. Also Gott öffne euch die Augen, erleuchte die Augen des Herzens, also es ist nicht der Kopf, der Verstand, sondern das muss im Herzen verstanden sein. Und damit ihr erkennt, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Das ist so Deutsch-Bibelübersetzung, irgendwie bei mir resoniert da nicht so viel. Drum habe ich mir das mal, ich lese ab und zu die Message, kennst du die, Michael? Und ich habe mal hier die Message, einige können ja Englisch, da kommt dann die Dynamik, die hier in diesen Versen drin ist, ganz anders rüber. Vielleicht kannst du das mal lesen, mein Englisch ist so begrenzt, gerade die Intonation. Ich habe da mal die Message hier, willst du das mal lesen? Da kommt das, was da an Power, an Kraft in der Auferstehung Jesu für uns als Gemeinde und für diese Welt sichtbar wurde, ganz anders.
So, ist komplett, oder?
Ja, lese es ruhig mal vor.
Ja. So your eyes focused and clear so that you can see exactly what he is calling you to do. Grasp the immensity of this glorious way of life he has for his followers. Oh, the utter extravagance of his work in us who trust him. Endless energy, boundless strength.
Endless
energy, boundless strength. All this energy issues from Christ. God raised him from death and set him on a throne in deep heaven, in charge of running the universe, everything from galaxies to governments, no name and no power exempt from his rule, and not just for the time being, but forever. He is in charge of it all, has the final word on everything. At the center of all of this, Christ rules the church. The church, you see, is not peripheral to the world. The world is peripheral to the church. The church is Christ's body in which he speaks and acts, by which he fills everything with his presence.
Also da kommt bei mir ganz anders diese Energie von Ostern und Auferstehung rüber. Das Deutsche, das ist so gesetzt, aber hier, also das hat mich so überhaupt zu dieser Predigt angerührt, dieses, wo haben wir es? Endless Energy, Boundless Strength. Und dann ganz unten, the church is Christ's body in which he speaks and acts, by which he fills everything with his presence. Also das ist Ostern. Ostern ist nicht nur, dass Christus auferstanden ist und mir dann die Sünden vergeben sind und ich irgendwann dann nach so einem Auf- und Ableben in den Himmel komme, sondern Ostern ist der Turning Point in der Geschichte, dass Christus von den Toten auferweckt wurde und die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, ist jetzt in mir und in der Gemeinde durch Christus gegenwärtig. Das müssen wir uns mal vergegenwärtigen. Also, und das macht mich manchmal ein bisschen traurig, dass wir in Deutschland und Europa, wir leben vom Mittelalter her, wo die Menschen sich unter dem Fluch Gottes sahen, Pest und Cholera und die ganzen Dinge, Kriege, und wo sie dann ihre Schuld sahen und wo Luther dann entdeckt hat, dass im Glauben an Jesus Christus wir Freiheit bekommen von unserer Schuld. Aber dann ist man irgendwie stehen geblieben. Und all dieses andere, was hier erwähnt wird, dass Christus thront hoch über allen Gewalten und Mächten und Autoritäten, über allem, was Rang und Namen in dieser und in der zukünftigen Welt hat. Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt und ihn, der über alles herrscht, zum Haupt, zum Kopf der Gemeinde gemacht. Die Gemeinde stellt seinen Körper dar und seine Fülle ist die Fülle von dem, der das All und alles erfüllt. Also mit der Auferstehung Jesu Christi und dann mit dem Kommen des Heiligen Geistes, was wir an Pfingsten feiern, ist diese Kraft Christi in uns, weil Christus in uns, weil der Geist Gottes in uns wohnt. Und diese Auferstehungskraft, die diesen gestorbenen Jesus, der 3 Tage im Grab war, diese Macht heißt hier, die ist in Christus, wirkt an uns. Ich bin nochmal zurück im Text, wie überschwänglich groß seine Kraft. Oh, jetzt brauchen wir schnell Saft. Sorry, mein Akku an meinem Rechner. Auferstandene Christus. Sorry. Dieser auferstandene Christus will durch seine Gemeinde diese Welt erfüllen. Er will die Welt erfüllen mit seiner Gegenwart, mit seiner Präsenz, hieß es in der Message. Und das finde ich so stark und so herausfordernd für uns, dass Christsein etwas ist, in dieser Kraft des Auferstandenen zu leben, und zwar nicht nur ich persönlich, sondern als Gemeinschaft. Wir Westler, wir denken alle individualistisch, aber die Bibel denkt kollektiv, das Volk Israel, die Gemeinde. Also wir sind als Gemeinde dieser Ort, wo die Kraft Gottes durch den Heiligen Geist sichtbar wird und die Welt erfüllt. So wie in Ephesus, habe ich versucht, euch darzustellen, da hat dieses Evangelium von Jesus Christus, hat eine Megacity auf den Kopf gestellt, hat die Machtstrukturen in dieser Stadt gerüttelt und zum Einfall gebracht. Dass Silberschmiede was einen neuen Job gesucht haben, weil sie nicht länger diese Bilder, diese Götzenbilder, mit denen sie viel Geld verdient haben, wollten sie nicht mehr. Und die Leute wollten es auch nicht mehr kaufen. Und die Zauberer haben ihre Zauberbücher verbrannt. Die haben rechnen müssen, Gott, gib uns neue Arbeit. Die waren arbeitslos. Das, was sie gelernt hatten, war weg. Und von daher möchte ich uns herausfordern heute Morgen, dass wir größer denken, dass wir diesen Panoramablick wiederbekommen. Wozu hat Gott uns erlöst? Wozu hat Gott uns berufen? Was hat Gott durch diese Auferstehungskraft in uns vor? Also wir haben nicht diese Kraft in uns, sondern die kommt durch Christus. Nicht wir haben die Kraft, sondern Christus in uns, wie Paulus im Kolosserbrief sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Genau. Und wenn man dann im Epheserbrief weiterliest, ist ja bei Paulus immer so, bei den meisten Briefen, dass er am Anfang eine theologische Grundlegung macht und dann die Anwendung im Alltag. Und im Epheserbrief ist genauso. Und dann führt er jetzt aus in Kapitel 3 bis 6, was aufgrund dieser Tatsachen, dass die Auferstehungskraft in uns wirkt, was im Leben der Gemeinde anders werden soll oder worauf es da ankommt. Und ich habe mal ein paar Punkte her, sind noch viel mehr Dinge drin, aber das Erste, was hier genannt wird, ist, dass er aus Juden und Heiden eins gemacht hat. Und da heißt das, dass vor der unsichtbaren Welt deutlich wird, die übermächtige Kraft Gottes, dass Juden und Nichtjuden gemeinsam Gott feiern. Können wir jetzt nicht reingehen, sonst wäre ich nicht fertig mit meiner Predigt. Aber die Juden haben ja einen Zaun gemacht um ihr Judentum, haben sich abgesondert, wollten nichts mit den anderen zu tun haben. Und das war ja, wo Gott arbeiten musste an Petrus, dass er überhaupt zum Cornelius ging. Da mussten dreimal dieses Ding vom Himmel runterkommen, dass der Petrus bereit war, als Jude zu einem Römer zu gehen. Und das meint Paulus oder hier im Kapitel 3 oder schon im Kapitel 2, dass eben in dieser Auferstehungskraft diese Spannungen, diese Barrieren, diese Mauern, die zwischen ethnischen Gruppen, zwischen religiösen Gruppen sind, dass die in Christus überwunden werden. Und die sind auch bei uns. Viele, viele Barrieren in unseren Herzen, dass wir zu Menschen, zu denen Gott uns eigentlich schicken möchte, nicht hingehen. Und dort in Ephesus hat Gott durch den Paulus und das, was er gelehrt hat und getan hat, wurden diese Schranken überwunden. Und dann sagt Paulus, diese Kraft lasst jetzt rein in euer Miteinander. Und wer Gemeindeleben kennt, ich bin jetzt schon über 40 Jahre in Gemeinde unterwegs, der weiß, wie ist wunderschön auf dem Papier, aber dann im Alltag, ähnlich wie Ehe, das sind dann schon die Herausforderungen. Und da sagt Paulus eben, dass durch diese Kraft der Auferstehung, dass Einheit möglich ist. Wir können einander ertragen, heißt dort, ertragt einander. All die Kleinheiten und Dinge, die Charaktereigenschaften, ihr wisst, von was ich rede. Und diese Auferstehungskraft Jesu befähigt uns, dass wir mit diesen Unterschiedlichkeiten leben können. Dann ist auch die Rede von den verschiedenen Begabungen, dann dieser fünffache Dienst, nennt es manche, in Kapitel 4 ist es, glaube ich, 10 bis 12, dass Gott verschiedene Gaben gibt, die miteinander können müssen. Dass nicht einer da oben sein will und die anderen zählen nichts, die Füße und die Hände, sondern alle sind wichtig und gemeinsam arbeiten wir zum Lob Gottes. Und all das geschieht durch diese Auferstehungskraft, die durch Christus in uns ihre Wirksamkeit entfalten will. Es geht um die Ethik. Das ist immer ein großes Thema, wie wir vor Gott leben. Und da heißt, wenn man Kolosserbrief nimmt, der ja ist zur selben Zeit geschrieben, da heißt, ich wollte heute sogar noch Luftballons mitnehmen. Und ich habe so ein Tuareg-Dolch noch aus unserer Zeit in Westafrika, habe ich schon mal gemacht, da habe ich dann Luftballons drauf aufgeblasen und habe draufgeschrieben, diese Sünden, die da im Kolosserbrief, leget ab, tötet die Glieder des Fleisches und habe dann diesen Dolch in diese Luftballons, das hat auch gesessen. Ne? Also und die Kraft, diese Dinge in mir zu töten, das, was Paulus Fleisch nennt, all diese Begierden, Machtgier und Geldgier und Sexgier und sonst was, also wo Dinge in die falsche Richtung laufen, die zerstörerisch wirken an mir selber und an anderen, die, sagt Paulus im Kolosserbrief und auch hier in den praktischen Dingen, die sind gestern, lebt dieses neue Leben in der Kraft der Auferstehung. Und dann kommt er zum Kern von Ehe und Familie. Und da auch wieder das, was Jesus vorgelebt hat, dass er sein Leben gegeben hat für seine Gemeinde. So soll der Mann seine Frau lieben, dass er sein Leben gibt für seine Frau. Und gemeinsam sollen sie in dieser Kraft Gottes Ehe und Familien leben. Paulus spricht dann auch noch das Arbeitsleben an, dass auch das aus dieser Kraft der Auferstehung gelebt wird, dass man nicht nur gut arbeitet, wenn der Chef zuschaut, sondern dass man das vor Gott tut, seine Arbeit. Und auch den Chef sagt Gott, behandelt eure Sklaven, damals der ganze Wohlstand von Ephesus war ja auf Sklaverei aufgebaut, behandelt die wie Brüder. Und das war das Besondere in den Gemeinden damals, dass in der Gemeinde ein Sklavenherr und ein Sklave zusammen sein konnten. Und in Christus waren die auf einem Level, nicht der eine da unten und der andere oben, sondern sie waren in Christus miteinander verbunden. Und dann zu guter Letzt noch Epheser 6, dann die Waffenrüstung. Da geht es auch wieder um diesen Kampf, um diese Herausforderung, dass wir nicht in einer neutralen Welt sind, sondern dass da Mächte und Gewalten sind, die an unseren Seelen ziehen, die uns zerstören wollen, auch wenn wir Christen sind. Wir sind Teil dieser Welt mit ihren Machtstrukturen, mit den unsichtbaren Mächten, die so viel Schlimmes anrichten. Und auch da heißt wieder, werdet stark in dem Herrn, Epheser 6, Kapitel 10, Vers 10, und in der Kraft seiner Stärke. Also wenn ihr mal den Epheserbrief vielleicht heute oder die Woche mal lest, guckt mal an, wo überall Paulus von Kraft redet. Und diese Kraft, wie gesagt, die ist unbegrenzt da, endless und boundless, Energy und Kraft. Und die darf hineingehen in all diese verschiedenen Lebensbereiche, die Paulus da im zweiten Teil des Epheserbriefs ausführt. Und hier ein Schlüssel für das Ganze, ich beuge meine Knie vor dem Vater und Paulus betet für die Geschwister in Ephesus. Er sitzt ja im Gefängnis und er betet, dass sie den Reichtum dieser Herrlichkeit und dieser Kraft dass sie das entdecken, dass sie dadurch innerlich stark werden. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken, dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Da können wir ansetzen. Eine gute Idee wäre, mit dem Bruder oder der Schwester in der Gemeinde oder in der Verwandtschaft, den Leuten, wo ich die meisten Probleme habe, dass ich anfange, tagtäglich die vor Gott zu bringen und sie zu segnen und Gott bitte, dass er sein Werk in ihnen tut. Statt rumzujammern und rumzukritisieren. Ich glaube, da ist der Schlüssel. Und ich habe gemerkt, am Anfang meines Glaubens, da habe ich jeden Morgen eine Stunde gebetet, manchmal auch mehr. Und dann ist das alles mit Kleinkindern und Arbeiten, die ist alles irgendwie untergegangen. Jetzt, wo wir Rentner sind, haben wir miteinander jeden Morgen gemeinsame Andacht, wo wir sehr gute Impulse bekommen und wo wir miteinander beten. Und ich merke, seitdem ist das Leben anders. Also da kommt was von der göttlichen Kraft in unser Leben hinein. Gott wirkt über Bitten und Verstehen in uns. Das haben wir, ist dann am Kapitel 3, Vers 20, 21. Dem, der so unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken, der mit seiner Kraft in uns wirkt, ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, von Generation zu Generation, in alle Ewigkeit. Also die Power, die Kraft von Gott kommt, damit göttliches Leben sichtbar wird, damit Gott geehrt wird. Und das ist das, die Herausforderung, der wir stehen, dass wir wegkommen von unserem Klein-Klein-Denken, dass wir begreifen, da ist ein Gott, der vor 2000 Jahren seinen Sohn gesandt hat. Dieser Jesus hat sein Leben gegeben am Kreuz, feiern wir jetzt am Karfreitag. Und Gott hat ihn auferweckt und sein Name, wie im Lied vorhin und den Text aus Philipper 2, der über alle Namen ist. Also das Ziel Gottes mit seiner Menschheit und mit Jesus Christus ist, dass alle Jesus Christus anbeten. Vorher haben wir den Job nicht erfüllt. Es heißt im Englischen, Mission exists because worship does not. Also es gibt noch immer Mission, dass Gott seine Leute sendet, weil noch nicht alle Jesus Christus anbeten. Ich habe manchmal, ich war ja früher so Missionsmotivator für Wiedenest mit jungen Leuten, da habe ich dann die Strategie von Coca-Cola, die haben sie ja in der ganzen Welt ausgebreitet. Und deren Vorgabe war, es soll kein Ort auf der Welt geben, kein Dorf im hintersten Nepal, 4 Tage Trekkingtour, wo die Menschen nicht im Umkreis von 300 Metern sich Coca-Cola kaufen können. Ja. Und welche Strategie haben wir Christen, dass dieser wunderbare Jesus, dieser auferstandene Jesus Christus den Menschen bekannt wird? Von daher, wir müssen aufwachen aus unserem Schlaf in Deutschland und wieder neu unsere Berufung erkennen und auch erkennen die Kraft, die Gott uns verheißt, da wo wir uns einlassen auf das, was er mit uns vorhat. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Hat jemand eine Uhr? Ich habe keine Uhr, mein Handy liegt da drüben. Wie weit sind wir? Was kann ich noch? Habe ich noch 10 Minuten? Beim Eckhart, okay. 5:05, okay. 15:45 habe ich angefangen. 15:50 habe ich angefangen. Gut. Ein paar Storys, damit da Fleisch rankommt. Storys von Gottes Kraft in uns und durch uns. Dietrich Bonhoeffer, ich glaube, war es am Mittwoch, war der 80. Todestag, dass er im KZ Flossenbürg umgebracht wurde und den Nazis. Und ich habe mal gelesen, da war, ich weiß nicht, ob es Flossenbürg war oder wo er vorher im Gefängnis war, da war der Gefängniswärter und der hat jeden Morgen den Bonhoeffer aus seiner Einzelzelle dann in den Hof gebracht, wo er einen kurzen Spaziergang machen konnte. Und da hat dieser Gefängniswärter den Dietrich Bonhoeffer gefragt, wie kommt es, Herr Bonhoeffer, dass Sie jeden Morgen wie ein Graf aus Ihrer Zelle herauslaufen? Das ist Auferstehungskraft Gottes im Nazi-Gefängnis, in der Todeszelle. Bonhoeffer in der Todeszelle und er läuft jeden Morgen wie ein Graf aus seiner Zelle raus, obwohl er weiß, er muss wieder zurück. Aber da ist die Kraft der Auferstehung in diesem Mann, der den Mut hatte, es waren ja nur wenige, die gegen dieses Nazi-Regime aufgestanden sind. Und dieser Wärter, der begreift, das ist jemand, der anders ist. Was macht es, dass sie wie ein Graf aus ihrer Zelle kommen? Was mich bewegt hat, wir waren ja in Pakistan 11 Jahre und das war auch die Zeit, wo 9/11 war und dann Terror in Pakistan gegen Ausländer, gegen Westler. Und da war auf die Schule, internationale Schule, wo unsere Kinder waren, ein Terroranschlag. 4 junge Männer haben versucht, ein Blutbad anzurichten. Gott hat viele Wunder getan, dass nur 6 Leute umkamen, die Kinder alle gerettet wurden. Und da war dann ungefähr 5-6 Tage nach dem Anschlag, war so ein Dankgottesdienst, und wo dann auch Seelsorger schon da waren. Man konnte seine Dinge, die auf der Seele waren, auf einen Zettel schreiben, wurde dann in so einer Blechtonne verbrannt. Und dann war auch noch eine Zeit zum Gebet. Und das hat mich so berührt. Da war der Dominik Bär, ein Junge, wie alt war der damals, Carola? 12, 13? 15. Ein Missionarskind, der selber diesen Anschlag erlebt hatte. Der hat in diesem Meeting hat er gebetet, Vater, vergib ihnen den Sie wissen nicht, was sie tun. Also, dass ein 15-Jähriger oder 14-Jähriger so von Gott erfüllt ist und nach diesem Trauma, das war ja schlimm, und dass er, ja, dass da die Kraft der Vergebung reinkommt in so eine Situation. Ähnlich sehen wir auch bei Stephanus, bei seiner Steinigung, wo er wie Jesus, Vater, Herr Jesus, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich werde persönlich, weil das beeindruckt am meisten, ich habe in meinem Leben, ich bin eigentlich ein friedvoller Mensch, kann gut mit den meisten, aber da war in der Verwandtschaft eine Person und das habe ich immer wieder gemerkt, das kocht und da sind Dinge passiert, die waren nicht gut und ich wollte immer denen zur Rede stehen und sagen, du, welch Arschloch er ist und welch. Und das hat in mir geköchelt und da war mal eine Geburtstagsfeier, 2-3 Jahre her. Und da hatte ich abends, hatte man noch Lagerfeuer um 1, die meisten waren schon weg. Und da hatte ich irgendwie, waren meine Geschwister auch da. Und da kam das zur Rede wieder, was da auf meiner Seele so schwer lastet und mich, dieser Groll in mir. Und da war noch jemand aus der Gemeinde da. Und der hat das, was er bei mir da gespürt hat, mit in den Gebetskreis der Gemeinde genommen. Es sind auch nur 7 Leute, die da zum Beten kamen hier. Es sind ja meistens kleine Gebetskreise. Und dann habe ich einen Besuch gemacht bei dieser Person und wollte ihn zur Rede stellen. Und als ich ihn gesehen habe, war alles weg. All der Groll weg. Alles weg von jetzt auf nachher. Das war die Kraft der Auferstehung durch das Gebet von Geschwistern für mich, wo ich jahrelang da nicht weiterkam. Und dann nimmt das jemand auf und betet für mich und die Gemeinde oder Leute aus der Gemeinde im Gebetskreis beten für mich und dieser Hass und Groll und Prass, der da war, ist einfach weg. Bin ich dankbar dafür, dass das nicht auf meiner Seele noch lastet. Ihr kennt alle solche Dinge und das ist die Auferstehungskraft. Durch das Gebet, wo wir diese Auferstehungskraft auch für andere mobilisieren können. Ein anderes Beispiel auf Lesbos, wir waren ja 3 Jahre von 2019 bis 2022 auf Lesbos, Flüchtlingsarbeit. Und was mich da mit am meisten bewegt hat, war einer, der war Söldner für die Iraner im Irak, da in diesem IS-Krieg. Und hat darf man gar nicht sagen, der hat Schrecklichstes getan, erlebt und seine Ehe kaputt, die Kinder, die waren so aggressiv wie der Vater. Und da ist das Evangelium reingekommen und hat diesen Menschen heil gemacht. Ich habe den vorher noch erlebt und nachher die Augen, die waren so anders. Die Ehe wurde wiederhergestellt. Und wenn ich den vor Augen habe, der ist jetzt irgendwo in Europa, hat kürzlich ein Video geschickt, wo sie in einem Afghanen-Treffen hatten. Und da hat er seine Frau so immer eingezoomt, ne, ganz groß. Das ist bei Ex-Muslimen oder Muslimen, dass man seine Frau liebt. Das kennt man nicht. Ne? Und dieser Mann, der so befreit wurde von dieser Gewalt, die er durchlebt hatte als Söldner, wo man gemerkt hat am Sohn, wie der vorher hat er nur mit, der war so 6 ungefähr, nur mit Fäusten auf die anderen Kinder, wie die Eltern sich veränderten, wie dann das Kind anders wird und wie sie heute leben, ihr Leben im Glauben und er seine Frau liebt, das spürt man immer, wenn wir die sehen. Und das ist für mich die Kraft der Auferstehung, dass Jesus so tief in Menschen reinkommt, dass sie anders miteinander umgehen, dass da vorher Undenkbares denkbar wird. Sehr stark haben wir die Kraft erlebt in diesem Zusammen von einem interkulturellen Team. Und das ist mir heute Morgen noch eingefallen, auch wieder der Link zum Gebet. Ich war ein paar Monate bevor ich dann nach Lesbos bin, war ich auf einem Gebetstreffen von ägyptischen Christen. Das sind Kardiologen, der berühmteste Kardiologe von Kairo, Ärzte aus London, die kommen da einmal im Jahr und beten für ein Wochenende in Deutschland oder der Schweiz. Und da war ich eingeladen. Und das waren alles gestandene Leute und die kamen da, um ein Wochenende zu beten. Und es war schon fast rum. Ich habe mich so klein gefühlt, weil ich gespürt habe, wie diese Männer vor Gott stehen und Frauen. Und am Ende haben sie mich noch reingebeten, das waren vielleicht 20 Leute, haben mich da reingebeten und haben für mich gebetet. Und das, was die da gebetet haben, das ist dann in den nächsten 3, 4 Jahren alles passiert. Aber das waren keine spektakulären Gebete, das waren einfach 3, 4 Dinge, die sie ausgesprochen haben im Namen Jesu. Und das muss man sich vorstellen, da kommen Ägypter aus ganz Europa und beten für Deutschland und beten für Europa. Und beten für die Christen hier, dass wir diesen Flüchtlingen begegnen und diesen Menschen, die aus dem Islam kommen. Aber da habe ich so in diesen Jahren dann nachher, nach diesem Gebetswochenende, habe ich die Kraft Gottes erlebt in meinem Dienst. Kann ich bei anderer Gelegenheit mal erzählen. Noch ein Beispiel aus dem 4. Jahrhundert, der Mönch Telemachos, weil die Kraft der Auferstehung wird ja oft erst im Leiden sichtbar. Ist verbunden mit Leiden. Ich möchte ihn erkennen, sagt Paulus, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und das war im 4. Jahrhundert. In Rom wurden ja im Kolosseum jeden Tag oder jede Woche, wenn da Spiele waren, Dutzende Tiere, Menschen umgebracht, Gladiatorenkämpfe. Ich glaube, insgesamt sind 60.000 Menschen im Kolosseum gestorben, ne, in diesen Kämpfen. Und da kommt ein Mönch, ich glaube, er war da irgendwo aus Lyon, da unten aus Frankreich, ein christlicher Mönch. Und er kommt da nach Rom und wird irgendwie von der Masse damit reingezerrt in das Amphitheater. Und als er sieht, dass da unten zur Belustigung für die Menschen, Menschen mit Schwertern und sonstigen Dingen, die da haben, sich gegenseitig umbringen, ist er irgendwie über die Überzäunung runter und ist zwischen diese beiden Gladiatoren. Und dann hat das Volk das Schreien angefangen. Und dann haben sie den abgestochen, den Telemachos. Aber dann ist nach diesem Ding ist dann praktisch Totenstille in dem Kolosseum gewesen und einer nach dem anderen ist raus und der Kaiser, der da zuständig war, hat dann kurz nachher die Gladiatorenkämpfe verboten im Römischen Reich. Also da hat jemand in der Kraft Gottes, ist er über diese Zaun, der da unten ist, damit die Löwen und die hier nicht rausspringen, ist der da rein und zwischen diese Menschen, die sich umbringen, hat sein Leben eingesetzt und dadurch sind Tausende später gerettet worden, weil sie nicht mehr in diesen Wahnsinn rein mussten. Das einfach mal ein paar Beispiele von Gottes Kraft. Gebet ist da überall mit drin, durch Gebet wird es freigesetzt. Jetzt noch ganz schnell, was hindert Gottes Kraft in uns? Ich glaube, der Hauptgrund ist, wir wissen nicht. Paulus sagte auch, erleuchte eure Augen. Wir sind so beschäftigt mit diesem und jenem, dass wir nicht wissen um unsere Berufung, um den Auftrag, um die Kraft, die mit diesem Auftrag, mit dieser Berufung verbunden ist. Gebetslosigkeit, da nehme ich mich selber ganz stark mit rein. Das ist das, was wir uns in Deutschland so fehlt. Unwissenheit über Gott durch zu wenig Wort Gottes im Alltag, dass wir nicht regelmäßig unsere Bibel lesen und durch Gottes Wort immer wieder neu angesprochen werden. Leidensscheu, wie gesagt, Kraft geht in der Bibel immer mit Leiden einher und auch fehlende charakterliche Reife. Gott könnte viel mehr Kraftwirkung uns anvertrauen, wenn wir damit umgehen könnten, wenn wir gut mit umgehen könnten. Weil Kraft in Power, Autorität in falschen Händen, sehen wir, was in Amerika gerade läuft. Wenn Macht bei jemand ist, der charakterlich nicht die Reife hat für Macht, dann passieren die verrücktesten Dinge. Und das ist auch in der Gemeinde so. Wir sehen so viele begabte Prediger und Pastoren, die es sehr gut gestattet haben und dann irgendwann dem Teufel auf den Leim gingen, weil sie nicht geerdet waren, weil sie sich selber auf die Schulter geklopft haben, weil sie überheblich wurden. Wir haben ja die Beispiele von dem Treue im Kleinen, von den Talenten. Und da kommt es darauf an, dass wir in den kleinen Dingen des Alltags, dass wir da uns bewähren und dann kann Gott uns mehr anvertrauen. Von daher an uns selber arbeiten lassen, dass Gott an uns arbeitet und Blockade durch Sünde und noch viele andere Dinge mehr. Das hindert Gottes Kraft in uns. Und jetzt kommen wir zum Ende. Die Kraft Gottes wird in Schwachheit mächtig. Und das Haupthindernis ist unsere eigene Stärke. Dass wir in eigener Kraft versuchen, Gottes Dinge zu tun und nicht begreifen, dass wir zerbrechliche Gefäße sind, irdene Gefäße, wie Paulus im Korintherbrief sagt. Damit deutlich wird, dass die alles überragende Kraft stammt von Gott und nicht von uns. Also bei aller Power, die Gott geben will, sie muss dahin führen, dass Gott geehrt wird und Gott groß wird. Und Gott wird nur groß, wenn wir da sind, wo wir sind. Und wir lesen dann in der Offenbarung, dass Gott dann, wenn die Ewigkeit anbricht, dann werden wir einen Namen bekommen. Dann werden wir die Ehre bekommen, dann können wir es handeln. Hier in dieser Welt sind wir oft überfordert, wenn zu viel Power auf uns kommt und sie wird missbraucht. Von daher, sich selber seiner Schwachheit und Begrenztheit bewusst zu sein, den Demütigen, sagt Gott in der Bibel, sagt Paulus, gibt Gott Gnade. Und das müssen wir begreifen, dass wir begrenzt sind. Paulus hatte auch Begrenzungen, Krankheiten, wo Gott ihn nicht beheilt hat. Damit deutlich wird, die alles überragende Kraft stammt von Gott und nicht von uns. Und ich wünsche uns, dass wir in diese Osterzeit gehen mit diesem Gedanken, dass die Auferstehungskraft Jesu Christi in seinen Kindern, in seiner Gemeinde wirkt. Dass wir Zugang haben zu den unbegrenzten Ressourcen Gottes, wenn wir uns einlassen auf das, was Gott tun will. Das ist verbunden mit dem Auftrag, mit der Berufung, mit dem Zweck, wozu wir in dieser Welt sind. Und wir sind in dieser Welt, damit Jesus Christus, der die Fülle von allem ist, in seiner Gemeinde gegenwärtig ist und durch seine Gemeinde die Welt erfüllt. Also Silbach, Haßfurt, die Haßberge, Bayern, Deutschland und darüber hinaus. Die Kraft Gottes ist da. Es hängt an uns, was wir machen. Es fängt an mit Gebet, dass wir Gott bitten, dass er uns die Augen öffnet, dass er uns zeigt, was er für uns hat und dass wir uns dann miteinander darauf einlassen und mutig unterwegs sind. Und wir sind eine kleine Gruppe hier, aber das in Ephesus hat mit 12 Leuten angefangen. Als Paulus nach Ephesus kam, waren Jünger, heißt er, Aber die hatten nur die Taufe des Johannes, also die hatten Buße getan, aber hatten die Kraft des Heiligen Geistes noch nicht erlebt. Und das Erste, was Paulus ihnen beigebracht hat, war, dass sie die Kraft Gottes erlebten und dann in der Kraft des Heiligen Geistes dieses Ephesus aus den Angeln gehoben haben. Nicht selber, sondern die Kraft Gottes hat damals so gewirkt. Und unser Gott ist jetzt und heute derselbe. Und auch Deutschland ist nicht gottlos, als Ephesus war. Von daher können wir auch erwarten und erbitten von Gott, dass er in unserer Zeit, auch für unser Land, wieder etwas tut, was er vor 500 Jahren in der Reformation getan hat, durch Luther und andere. Gott ist derselbe und Gott ist, wie hieß es, wer hat sich's gemerkt, im Englischen endless, endless energy, boundless strength. Also und die ist da, aber sie will fließen in uns, durch uns. Und da möge Gott mich und uns segnen, dass wir Gefäße sind, durch die seine Kraft zu den Geschwistern und zu den Menschen fließt, damit das Heil Gottes in dieser Welt sichtbar wird und Gott geehrt wird. Amen.